Herzlich willkommen zum Podcast von Verstehe deinen Hund. Dein Podcast für mehr Miteinander. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts und freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Ina Holz und ich coache und berate Hundehalter. In diesem Jahr befinde ich mich im 10. Jahr meiner Selbstständigkeit und habe in den letzten Jahren bereits etlichen Mensch-Hund-Teams in ein harmonisches Miteinander verholfen. Genau wie in meiner Arbeit ist auch das Kernthema hier im Podcast das Miteinander. Wenn du neu dabei bist, dann empfehle ich dir unbedingt, die allererste Folge des Podcasts anzuhören. Denn dort erfährst du etwas mehr über mich, meine Arbeit und worum es hier im Podcast geht. Und solltest du dir aktuell Unterstützung für das Miteinander von dir und deinem Hund wünschen, dann lass mich dir an dieser Stelle einen ersten Tipp geben. Denn in allgemeinen Büchern und auch in Podcasts wie diesem hier, wo es um allgemeine Themen geht, wirst du sicherlich dein allgemeines Wissen zum Thema Hund oder auch Beziehung erweitern können. Aber keine spezifischen Antworten finden, die für euch als individuelles Hund-Mensch-Team zutreffend sein werden. Individuelle Themen brauchen auch eine individuelle Betrachtungsweise und diesbezüglich ist ein neutraler, professioneller Blick von außen auf euch als Team das, was benötigt wird. Sollte dies dein Wunsch sein, dann schau gerne einmal auf meiner Homepage vorbei. www.verstehe-deinen-hund.com. Denn hier findest du Möglichkeiten wie zum Beispiel Einzel- oder Online-Coachings, die eurer Individualität gerecht werden. In dieser Folge möchte ich einmal mit dir gemeinsam und ganz bewusst mit einem positiven Blick auf unsere Hunde schauen und dir demonstrieren, was passiert, wenn wir verstehen, statt zu urteilen. Dafür werden wir uns ganz konkret mit den Talenten unserer Hunde befassen, wieso wir als Mensch ihre Talente so oft übersehen und welche Rolle sie im Kontext Bindung und Beziehung einnehmen. Die Talente unserer Hunde haben einen besonderen Stellenwert, wenn es um das Thema Bindung, Vertrauen und Verlässlichkeit geht. Ein Zusammenhang, der sich dir zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so ganz erschließt, aber ganz bestimmt zum Ende dieser Folge. Vielleicht hast du bei dem Wort Talent direkt jemanden mit einer überaus hervorragenden Begabung in deinem Kopf, wie zum Beispiel ein Kind, welches mit 9 Jahren bereits ein wahrer Genie im Klavierspielen ist. Oder du denkst an zum Beispiel eine Sängerin, die mit ihrer Stimme Massen von Menschen begeistert. Oftmals bringen wir mit einem Talent etwas in Verbindung, was angeboren ist. Etwas, das so heraussticht, dass es zu einem Teil der Identifikation der betreffenden Person wird. Wenn wir ein Talent als etwas so sehr Besonderes betrachten und es vielleicht gleichermaßen auch auf nur wenige Fähigkeiten begrenzen, dann ist es kein Wunder, dass sich viele Menschen für talentfrei halten und auch in ihrem Hund das Talent nicht erkennen. Es ist wieder mal ein Teil unserer gesellschaftlichen Prägung, was wir als Talente bewerten und was nicht. Dass sich diese Einschätzung im gesellschaftlichen Kontext ergibt, hat evolutionäre Gründe. An dieser Stelle kannst du dich ja einmal selbst mit der Frage befassen, was ein Talent für dich ausmacht und über welche Talente du selbst verfügst. Und ob du bereits eine Ahnung hast, welche Talente in deinem Hund schlummern. Sicherlich gibt es die Menschen mit einer wahnsinnigen Begabung. Jedoch muss es ganz und gar nicht diese eine besondere Fähigkeit sein, die ein Talent beschreibt. Wenn wir es genau nehmen, dann verfügen die meisten Menschen und auch unsere Hunde sogar über mehrere Talente. Ganz bestimmt ist unsere Betrachtungsweise von Talenten auch der medialen Welt geschuldet und sicherlich auch der ein oder anderen Fernsehshow, die davon lebt, das eine bestimmte Talent zu finden, den einen besonderen Menschen. Schauen wir so auf das Thema Talent, dann wird uns verkauft, dass es nur einen geben kann und dass alle anderen nicht genug sind. Einen einzigen Menschen, der letztlich von vielen gefeiert wird, jedoch letztendlich ganz alleine an einsamer Spitze steht. Und dabei sind Talente im ursprünglich sozialen Sinne Beziehungsbausteine und Bindungsmittel, die uns also zur Beziehung verhelfen und uns nicht isolieren. Talente sind im Grunde genommen nichts anderes als Kompetenzen und Fähigkeiten. Jeder von uns verfügt über eine Vielzahl an Fähigkeiten und Kompetenzen. Die meisten Menschen sind sich dem Umfang ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten überhaupt nicht bewusst. Dies wiederum hat mit unserem Fokus zu tun, der meist mehr auf unseren Defiziten als auf unserem Können liegt. Talente sind Fähigkeiten, deren Ausübung uns besonders leicht fällt und wir Freude daran empfinden, dies zu tun. Tatsächlich ist die Empfindung von Leichtigkeit und Freude in dem Kontext etwas Angeborenes. Der Fakt, dass wir jedoch besonders gut darin sind, ist dem geschuldet, dass wir uns meist schon in der Kindheit mit diesen Bereichen spielerisch befasst haben, zumindest wenn uns der Raum dazu gelassen wurde. Diese intrinsisch motivierte Art des Lernens, sich den Dingen zu widmen, die einen interessieren, leicht fallen und Freude bereiten, führen automatisch dazu, dass sich die Fähigkeiten in diesen Bereichen verbessern. Was dann wiederum zur Folge hat, dass manche Fähigkeiten herausstechen, weil wir sie besonders gut können, weil wir sie ganz beiläufig und wie selbstverständlich geübt und gefördert haben. Dies ist der natürliche Weg, wie sich Talente und auch die Übernahme von Verantwortung in einer Gruppe oder der Gesellschaft finden. In unserer heutigen Gesellschaft ergeht es uns Menschen ähnlich wie dem Hund. Es geht weniger darum, zu sein, wer man ist, als mehr darum, externen Erwartungen zu entsprechen und zu lernen, diese zu erfüllen. Das sind Mechanismen, die bereits seit Jahrhunderten Teil unserer Gesellschaft sind und die uns nicht auffallen, bis wir sie entdecken. Was ein Kind alles lernen muss und was es wann können sollte, ist in einem Lehrplan beschrieben. Was es bereits alles kann und von sich aus schon mitbringt und ob das, was es mitbringt, auch im Lehrplan Berücksichtigung findet, ist genau der konträre Aspekt, wenn wir von der Förderung von Individuen sprechen. Was ist, wenn du nicht talentfrei bist, sondern dein Talent einfach nur nicht Teil des Lehrplans war oder ist? Vorgefertigte Pläne können uns im Spektrum von Entwicklung und Vielfalt stark einschränken und dazu führen, dass wir wertvolle Kompetenzen übersehen oder falsch einschätzen, Wertigkeiten nicht erkennen und Personen innerhalb ihrer Entwicklung ausbremsen und demotivieren. Und somit passiert es nicht selten, dass der Glaube, talentfrei zu sein, anerzogen ist. Nicht absichtlich, sondern einfach nur, weil dein Talent und die entsprechende Förderung nicht Teil des Lehrplans war. Es beschreibt ein System, welches nicht ausreichend Raum lässt für die Vielfalt von Mensch oder Tier, was wiederum dazu führt, dass immer ein Teil hinten überfällt, ausgegrenzt wird, für nicht gut genug befunden oder als auffällig beschrieben wird. Mit unseren Hunden passiert oft was ganz Ähnliches. Haben wir auch in ihrem Kontext bereits einen vorgefertigten Lehrplan im Kopf, dann haben wir oft hohe Erwartungen und sind nicht mehr ausreichend offen dafür, was das einzelne Individuum an Talenten, Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringt. Wir orientieren uns in einem solchen Fall an einem menschlich ausgedachten allgemeinen Plan und nicht an der Natur der Sache. Dies stellt auch eine Basis dar, wenn es darum geht, an wen wir uns mit unseren Problemen im Kontext Hund wenden oder welchen Trainer oder Hundeschule wir für uns wählen. Denn ob es ein einheitliches Lernziel gibt oder die individuelle Entwicklung gefördert wird und Berücksichtigung findet, ist ein bedeutsamer Unterschied im Kern der Arbeit von Trainern und Coaches. Die Vorstellung von dem, was ein Hund können und leisten soll, ist oft schon in unseren Köpfen, bevor wir überhaupt wissen, welcher Hund bei uns einziehen wird. Angetrieben von dem eigenen Wunsch nach Anerkennung oder der Sorge vor Verurteilung und Ablehnung. Das Ziel des Menschen ist in einem solchen Fall mehr der Hund, der nicht auffällt, der Hund, der sich in die Gesellschaft einfügt, einer, der nicht aus der Reihe tanzt, einer, der gut erzogen ist und das Bild wahrt und stützt, welches der Mensch selbst tagtäglich mühevoll aufrechterhält. Ja, ein Hund braucht Erziehung, ein Hund braucht Orientierung und ein Hund braucht Führung. Der Punkt, der jedoch oft falsch gedacht ist, ist, dass das, was wir als Mensch zum Teil unter Erziehung verstehen. Es ist ein Irrglaube, dass ein Hund, selbst wenn er ein Welpe ist, ein unbeschriebenes Blatt sei, welches wir frei nach unseren Wünschen gestalten können. Bei Erziehung sollte es vielmehr um ein Leiten und Begleiten gehen, um ein Fördern von dem, was sowieso schon existiert. Dazu müssen wir natürlich erkennen, was existiert, um dies dann stärken zu können und den Hund dabei zu unterstützen, innerlich zu wachsen und seine Persönlichkeit zu entfalten. Denn das ist es, was die Entwicklung und Förderung von Talenten braucht. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass jeder von uns, unsere Hunde mit eingeschlossen, über Talente verfügt. Selbst dann, wenn wir sie nicht erkennen, nicht sehen oder sie einfach nur noch nicht entdeckt haben. Als soziales Lebewesen über ein Talent zu verfügen, macht sehr viel Sinn. Denn es ist ein Teil unserer Individualität. Und es sind genau unsere Talente und die einzigartige Kombination aus Fähigkeiten und Kompetenzen, die einen Einzelnen für seine Gruppe im biologischen Ursprung unersetzlich machen. Wie wir wissen, funktioniert unser inneres System immer noch nach dieser ursprünglichen Lebensform, auch wenn sich unser Außen und die Welt, in der wir heute leben, längst völlig verändert hat. Exakt das Gleiche gilt auch für unsere Hunde. Mensch wie Hund lebten in ihrem Ursprung in sozialen Gruppenverbänden. Die Gruppe sichert das Überleben des Einzelnen, frei nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark. Die Vielfältigkeit an Kompetenzen und Fähigkeiten, welche die einzelnen Mitglieder durch ihre Individualität einer Gruppe mitbringen, ist das, was eine Gruppe letztendlich stark macht. Jeder trägt so seinen Anteil bei, um gemeinsam möglichst erfolgreich das Leben zu meistern. Ich habe es schon oft beschrieben, dass es im Ursprung, und dies ist für unsere Hunde nach wie vor der Inhalt und Grund für die Gemeinschaft, ums gemeinsame Überleben geht. Selbst wenn Hunde für bestimmte Aufgabenbereiche gezüchtet wurden und deshalb absolute Profis auf bestimmten Gebieten sind, rührt all das trotzdem daher, dass es im Ursprung unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen gab. Dabei ist zu erwähnen und zu beobachten, dass sich auch die Zucht auf nur wenige Fähigkeiten begrenzt. Und gerade soziale Fähigkeiten ganz häufig unentdeckt und im Verborgenen blieben und bleiben. Weil der Mensch für sich im direkten Bezug zur Arbeit und dem damit verbundenen Anspruch an den Hund eben auch hier nur einen ganz begrenzten Fokus auf das Wesen des Hundes legte. Angenommen, ein Hund soll Haus und Hof bewachen. Dann würde Mensch eher feststellen, dass der Hund nichts taugt, statt seine Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit zu wertschätzen. Der Hund ist, wie er ist. Der Mensch hat seine Vorstellungen, seine Ansprüche und kategorisiert und bewertet über dieses Prinzip permanent. Ob das nun fair ist, ob das nun gerechtfertigt ist, beantwortest du dir am besten selbst. Fürs Miteinander jedenfalls ist eine solch anspruchsvolle Haltung nicht gerade zuträglich. Der Ursprung und der Grund, wieso sich evolutionär das Leben im Sozialverbund erfolgreich durchgesetzt hat, so kann man davon ausgehen, dass Mensch und Wolf unter anderem deshalb zu den erfolgreichsten Prädatoren zählen, eben weil sie im Verbund handeln, auftreten und überleben. Das Überleben an sich bringt Aufgaben mit sich, Aufgaben, über die sich nicht diskutieren lässt und die sich auch all die Jahre nicht verändert haben. Es haben sich die Gegebenheiten verändert und unsere Strategien haben sich angepasst, aber die Aufgaben des Überlebens sind seit Jahrmillionen exakt dieselben wie heute. Aufgaben, die sich unter anderem auf das Stillen der Bedürfnisse beziehen und diese sich im sozialen Verbund auf die Schultern der einzelnen Mitglieder verteilen. Indem wir uns diesen Aufgaben annehmen, übernehmen wir Verantwortung für uns selbst und auch für unsere Gruppe. Dies ist der Kern unseres sozialen Miteinander. So können wir die Aufgaben des Überlebens und die Kompetenzen der einzelnen Individuen als eine Art Gegenspieler betrachten. Auf der einen Seite existieren bestimmte Aufgaben, die eine Gruppe zu erfüllen hat. Bleiben wir bei dem ursprünglichen Beispiel, dann ist die große Hauptaufgabe das gemeinsame Überleben, welches sich in verschiedene weitere Aufgaben unterteilen lässt. Nehmen wir nun mal das Grundbedürfnis nach Nahrung, was für jeden von uns ganz gut nachvollziehbar sein dürfte. Dann ist im Ursprung damit die Aufgabe der Jagd gemeint. Heute wäre es der Einkauf. Nur mit der Jagd oder nur von einem Einkauf an sich kann man jedoch noch nicht überleben. Dafür braucht es wiederum weitere kleine Aufgaben, damit das Bedürfnis nach Nahrung letztendlich wirklich gestillt werden kann. Heute beginnt es vielleicht mit dem Schreiben eines Einkaufszettels und endet erst in dem Moment, wenn die Nahrung in den Mund geführt wird. Wie viele kleine Schritte zwischen dem Einkaufszettel und dem tatsächlichen Essen liegen, ist sicherlich wieder recht unterschiedlich. Wichtig aber fürs eigene Bewusstsein zu verstehen, aus wie vielen kleinen Aufgaben sich die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse zusammensetzen. Denn auch im Ursprung bzw. auf der Jagd können wir die Jagd an sich nicht als etwas Ganzes betrachten. Es ist eher nur eine Überschrift, unter der sich eine komplexe, ineinander verwobene und umfangreiche Abfolge von Aufgaben und Handlungen erstreckt. Splitten wir diese einmal auf, wird deutlich, wie unterschiedliche Kompetenzen ineinandergreifen und wie wichtig es für den Erfolg der Gruppe ist, dass die richtige Kompetenz in der für sie passenden Aufgabe positioniert ist. Ist ein Wolfsrudel beispielsweise auf Beutezug und einer Herde Beutetiere auf den Fersen, geht es im ersten Moment ums Beobachten und Ausloten. Welches Tier aus der Herde lässt sich ohne großes Risiko für eigene Verletzungen und mit dem möglichst geringsten Energieverbrauch fangen? Nicht selten treiben Wölfe solche Herden eine Zeit lang vor sich her, ohne direkt in einen Angriff zu gehen, sondern um sich ein Bild von der Herde, der Situation und den einzelnen Mitgliedern zu machen. Eine gute Regulation ist dafür maßgeblich. Ein zu früher Angriff kann die Herde aufschrecken und kann Hungern für die gesamte Gruppe zur Folge haben. Dies ist mit ein Grund dafür, weshalb junge Wölfe oft die Aufgabe der Babysitter haben und noch nicht unbedingt mit auf die Jagd gehen. Womit ein weiteres Beispiel zur Aufgabenverteilung und der Verteilung von Verantwortung nach Kompetenzen genannt wäre. Innerhalb der Jagd geht es im Weiteren ums Hetzen, Lauern, Sprinten, Packen, zu Boden reißen, festhalten und letztlich auch ums Töten und darum, die Beute zu sichern. Körperliche Fitness, ein entsprechendes Timing, Erfahrung und eben unterschiedliche Kompetenzen, so wie sich untereinander gut zu kennen und einschätzen zu können, werden dafür sorgen, dass das Rudel die größtmögliche Chance auf Jagderfolg hat. Indem sie voneinander wissen, wer der schnellste Sprinter ist, wer am besten strategisch und geduldig lauern kann, wer ein gutes Gespür für das richtige Timing hat, wer am stärksten zupacken und festhalten kann. Es muss nicht jeder in allem gut sein. Wenn das Rudel über jeweils ein Profi in jedem Bereich verfügt und sich dann aufgabenbezogen eine Hierarchie bildet, in dem nicht nur bekannt ist, wer der Beste in welchem Gebiet ist, sondern eben auch weiß, wer steht an zweiter, dritter und vierter Stelle, um entsprechend nachrücken zu können oder um Ausfälle auszugleichen. Ein solches soziales Konstrukt ist fähig, sehr flexibel auf sich schnell verändernde Gegebenheiten innerhalb einer Situation zu reagieren. Es setzt voraus, dass jeder seinen Kompetenzrahmen kennt und sich seiner selbst sehr bewusst ist, seinen Platz, seinen Stellenwert und seine Position in der Gruppe kennt und eben auch die Stärken der anderen zu schätzen weiß. Schauen wir mit diesem Blick auf ein Gruppengefüge, dann spielt das, in dem du nicht gut bist, kaum noch eine Rolle. Denn es wäre im Gesamtkontext einfach nicht deine Aufgabe und der Bereich, aus dem du dich vorerst raushältst. Und erst dann aktiv wirst, wenn niemand anderes da ist, der es besser kann als du. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden gibt, der die Aufgabe, die dir schwerfällt, besser kann als du, ist dann sehr hoch und dies macht euch nicht zur Konkurrenz, sondern zu einem sehr guten Team, weil ihr euch bei der Erreichung eines gemeinsamen Zieles gegenseitig ergänzen könnt. Fokussieren wir uns auf das, was wir gut können, wachsen wir und stärken unser Inneres. Wir werden selbstbewusster und gewinnen viel schneller an Selbstvertrauen, statt ewig uns mit dem aufzuhalten und uns auf das zu konzentrieren, was uns schwerfällt oder keine Freude bereitet. Selbiges gilt für den Blick auf unsere Hunde. Sehen wir ihre Kompetenzen, ihre Stärken und ihre Talente, dann können wir sie über ehrliche Anerkennung eben auch in ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Selbstvertrauen und auch in ihrer Souveränität fördern. Konzentrieren wir uns hingegen auf ihre Schwächen, den Anteil, mit dem wir als Mensch nicht zufrieden sind, unerwünschtes Verhalten, dann landen wir nicht selten in einer Sackgasse oder Abwärtsspirale, was das Selbstvertrauen und die Souveränität des Hundes betrifft. Ebenfalls hat eine negative und geringe wertschätzende Haltung dem Hund gegenüber auch Auswirkungen auf der Beziehungsebene. Weil sie sich dann von uns als Beziehungspartner nicht gesehen und verstanden fühlen. Dies schwächt das Vertrauen ineinander und schadet der Bindung. Tatsächlich können sogar manche Verhaltensweisen, die wir als Mensch als problematisch bei einem Hund betrachten, genau daher rühren, dass dieser einen geringen Selbstwert hat, es ihm an Selbstbewusstsein und Souveränität mangelt oder es Defizite in der Stabilität der Beziehung zu seiner Bezugsperson oder Beziehungspartner gibt. Die Stellschraube in solchen Fällen auf der Verhaltensebene zu bedienen, wäre dann kein sinnhafter Ansatz. Über gezieltes Stärken des Selbstbewusstseins des Hundes oder eben die Beziehung zum Menschen in eine andere Stabilität zu bringen, können dafür wahre Wunder bewirken. Dies gilt aber natürlich immer individuell zu betrachten und zu bewerten. Denn auch wenn ein positiver und wertschätzender Blick auf den Hund ein wichtiger Aspekt für einen fairen und respektvollen Umgang darstellt, ist es keine Lösung, sich einen rein positiven Blick anzueignen. Alles gut zu reden, wird der Sache genauso wenig gerecht, wie sie im Negativen zu betrachten. Beides in Form der Bewertung. Zu glauben, ein Hund meint es immer und mit jedem gut, ist genauso unzutreffend, wie einem Hund zu unterstellen, er sei hauptsächlich damit beschäftigt, sich Macht und Einflussnahme zu verschaffen, um in der Hierarchie aufzusteigen. Anders gesagt, keine Grenzen zu setzen, damit sich ein Hund möglichst frei entwickeln und entfalten kann, ist genauso schädlich für einen Hund, wie wenn der Raum zu klein gehalten und die Vorgaben zu eng gesteckt werden. Es geht nicht ums Bewerten, es geht ums Verstehen. Es geht nicht darum zu sagen, das darfst du nicht, sondern darum zu fragen, warum machst du das? Es geht darum, den ursprünglichen Sinn hinter dem Verhalten zu entdecken, zu sehen, welches Bedürfnis hinter einem Verhalten steht und wie es mir als Mensch, der die Verantwortung trägt, gelingt, das Bedürfnis hinter dem Verhalten zu stillen, dass dieses Verhalten nicht mehr zum Ausdruck kommen muss. Genauso gilt es, die Talente unserer Hunde zu erkennen und diese im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zu fördern und zu lenken. Nicht selten sind unsere Hunde so sehr damit beschäftigt, uns ihre Talente zu präsentieren, dass sie uns damit schon förmlich auf die Nerven gehen. Denn jemand, der kein Gehör findet, wird lauter. Jemand, der nicht gesehen wird, wird ausdrücklicher. Wenn genau das, was du versuchst, deinem Hund mühevoll abzutrainieren, sein Talent ist, dann geht es nicht darum, dieses loszuwerden, sondern einen Weg zu finden, dieses in euer Miteinander zu integrieren. Dass sich dein Hund endlich verstanden fühlt, seinen Platz in seiner Gruppe finden darf und sich im Kampf, endlich gesehen zu werden, beruhigen kann. Unser Miteinander ist komplex. Unser Miteinander ist umfangreich. Und unser Miteinander braucht gegenseitiges Verständnis. Nicht das Wissen darüber, was sein darf und nicht sein darf, verschafft dir Orientierung für euer Miteinander, sondern das echte Verstehen von deinem Hund. Ein ehrliches Interesse an dem, der dir gegenübersteht, egal ob auf zwei oder auf vier Beinen. Auch unsere Hunde dürfen wir fragen, wie meinst du das? Und es kann sein, dass wir nicht direkt eine Antwort finden. Aber wenn wir sie gefunden haben, dann bringt sie uns näher zusammen und nicht weiter auseinander. Weniger über das Verhalten unserer Hunde zu urteilen und mehr zu verstehen, warum sie etwas tun, lässt uns ebenfalls auch auf ihre Talente aufmerksam werden. Worüber wir ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen können, die bindender ist als das tollste Futter auf der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Dranbleiben. Wenn dir mein Podcast gefällt und du der Meinung bist, diese Folge sollten mehr Menschen hören, dann freue ich mich, wenn du Freunden, Bekannten und Familie davon erzählst und meinen Podcast auf Social Media teilst und mich so darin unterstützt, noch mehr gehört zu werden. Hast du Lust bekommen, die Theorie in die Praxis zu transportieren? Möchtest du mehr speziell über das Miteinander von dir und deinem Hund erfahren? Dann besuche gerne meine Homepage www.verstehe-deinen-hund.com. Hier findest du mein vielfältiges Angebot rund um die Hund-Mensch-Beziehung und für Teams von weiter weg hat sich die Online-Beratung als absolut wertvolle Möglichkeit bewiesen. Jeden Mittwoch erwartet dich hier eine neue Folge. Möchtest du dies nicht verpassen, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Und möchtest du nicht bis zur nächsten Woche mit weiterem Input warten, dann folge mir gerne auch auf Instagram. Ina Holz, verstehe dein Hund. Hier kannst du mir auch gerne dein Feedback zum Podcast oder auch einen Themenwunsch zukommen lassen. Ich freue mich über deine Nachricht und sehe dies als einen kleinen Motivator, noch viele weitere Folgen zu produzieren. Ich danke dir also für deine Unterstützung und sage bis zur nächsten Woche. Mach's gut, bis dahin, deine Ina.